Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen uns also in dieser Predigt leiten lassen von diesem Lied von Gerhard Terstegen, in dem er das Wunder der Weihnacht besingt und bedichtet. Sehet die Liebe, die endlich als Liebe sich zeiget. Das war die Mitte der dritten Strophe. Daher habe ich das Thema der Predigt heute genannt: Weihnachten, das Fest der Liebe. Und diese Liebe Gottes wird zuerst gefeiert im Himmel. Jauchzet ihr Himmel, erste Strophe, frohlocket ihr Engel in Chören. Die Engel freuen sich aber nicht nur darüber, dass Gott so herrlich im Himmel ist, sondern die Engel freuen sich darüber, dass er sich den Menschen zuwendet und um sie kümmert. Sehet doch da, Gott will so freundlich und nah zu den Verlorenen sich kehren. Die Engel, das wäre mal ein Thema für sich, freuen sich über die Liebe Gottes zu den Menschen. Wir lernen daraus, dass die Engel Freude kennen. Sie kennen natürlich vermutlich auch dann was anderes. Also auch Traurigkeit, je nachdem, wie es uns Menschen so geht und wie wir uns verhalten. Aber sie freuen sich, dass Gott sich den Menschen zuwendet. Und wir merken auch daran, dass sie selbstlose Wesen sind und deswegen so voller Freude. Macht Gott etwas, dann freuen sie sich. Sehet doch da, Gott will so freundlich und nah zu den Verlorenen sich kehren. Gerhard Terstegen beginnt, wie es Weihnachten ja auch ist, im Himmel. Und dann kommt er in der zweiten Strophe auf die Erde. Jauchzet ihr Himmel, frohlocket ihr Enden der Erde. Und bei den Enden der Erde dürfen wir gerne auch Halfer mit einbeziehen. Es ist immer so, der Himmel versteht schneller und besser als wir auf der Erde. Die Enden der Erde sollen sich worüber freuen? Nun, Gott und der Sünder, die sollen zu Freunden nun werden. Freunde, wirkliche Freunde, unzertrennliche Freunde. Die beste Beschreibung von Freundschaft fand ich schon vor vielen Jahrzehnten mittlerweile in diesen Worten: Ein Freund ist jemand, der mich liebt, obwohl er mich kennt. Ein Freund ist jemand, der mich liebt, obwohl er mich kennt. Ein Freund übergeht nicht meine Abgründe, aber sie sind kein Grund, sich von mir abzuwenden. Und Gott kennt meine Abgründe noch viel besser als jeder Mensch und vermutlich auch als ich selber. Und er bleibt Freund, wendet sich nicht ab. Dass Gott so ist, dass Gott aus Freundschaft sich deswegen immer wieder herabbeugt und sagt: Mein Lieber, meine Liebe, komm zu mir. Das ist ein Wunder. Das ist vielleicht noch das viel größere Wunder als alle Wunder, die man so kennt von Menschen, die gesund werden und weiß was ich was. Das ist das größte Wunder. Sehet dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier beuget. Es ist wirklich zum Wundern. Ich merke, dass ich darum auch immer wieder bitten muss, dass Gott mir dieses Wunder neu bewusst macht. Es ist nicht von ungefähr, dass Gerhard Terstegen in der dritten Strophe nach der Beschreibung dieses Wunders mit den Worten schließt: Sehet dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier beuget, sehet die Liebe, die endlich als Liebe sich zeiget. Gott wird ein Kind, träget und hebet die Sünd und dann alles anbetet und schweiget. Alles anbetet und schweiget. Der allmächtige Gott geht den Weg der Erniedrigung, wird Mensch, um als Freund unser Menschsein zu teilen und alle Trennung zwischen uns und Gott aufzuheben, wegzuheben und angesichts dessen die Aufforderung: Alles anbetet und schweiget. Lasst uns einmal ein paar Sekunden jetzt mitten in der Predigt schweigen und darüber nachdenken. Sehet die Liebe, die endlich als Liebe sich zeiget. Gott wird ein Kind. Beides gehört, liebe Schwestern und Brüder, zusammen angesichts dieses Wunders, der laute Jubel und die schweigende Anbetung. Der Jubel der Engelchöre und die schweigende Anbetung. Wir können daraus etwas, wie ich finde, Grundsätzliches lernen. Der Lobpreis führt ins Schweigen. Und immer wieder wird der Lobpreis aus dem Schweigen geboren. Wo die schweigende Anbetung fehlt, wird der Lobpreis, den wir auch hier in der Gemeinde ja gerne pflegen, wo die schweigende Anbetung fehlt, wird der Lobpreis schnell zur Masche. Und wo der Lobpreis fehlt, wird das Schweigen zum Verstummen. Der Inhalt dieser Anbetung, schweigend oder auch laut, ist das Wunder der Zuwendung Gottes. Der christliche Glaube lebt von dieser personalen Zuwendung eines liebenden Gottes. Ich habe schon in der Christnacht die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung erwähnt. Und diese Studie gibt es so alle 10 Jahre, von der EKD mittlerweile herausgegeben, regelmäßig. Und dort wurde erhoben, dass nur noch 19% der Deutschen glauben, dass es einen Gott gibt, der sich in Jesus offenbart. 19%, also auch der Kirchenmitglieder, die meisten Kirchenmitglieder glauben gar nicht mehr an Jesus. 30% der Gläubigen glauben an ein höheres Wesen oder eine geistliche Macht. 33% glauben weder an einen Gott noch an eine Macht. Und 20% wissen nicht, wie sie diese Frage beantworten sollen. Das Verbindende von anderen Gottesvorstellungen ist, dass die Menschen nicht wissen, wie Gott ist, wenn es ihn denn geben sollte. Und wenn Gott nur eine unsichtbare Kraft ist und keine Person, dann kann ich diese Macht, diese Kraft im besten Falle nutzen. Aber eines muss ich nicht. Ich muss mich nicht vor einer unpersönlichen Kraft verantworten. Sie müssen sich nicht vor dem elektrischen Strom verantworten, Sie können ihn nutzen. Auch nicht vor der Wasserkraft, Sie müssen sich nicht verantworten, Sie können sie nutzen. Gegenüber einer Kraft bleibe ich der Herr. Gegenüber einer Person bin ich verantwortlich. Aber vor allem auch das, eine Kraft oder eine unbekannte Person, die kann ich vielleicht respektieren, oder sollte man auch. Aber eines kann ich nicht, sie lieben. Wie gut haben wir es, dass wir wissen, wie dieser Gott ist. Eine liebende, mich und sie liebende Person, die sich herabbeugt und Mensch wird. Es ist wirklich ein Wunder, das gibt es in keiner anderen Religion, selbst in den anderen großen Offenbarungsreligionen, die noch an einen persönlichen Gott glauben oder die an einen persönlichen Gott glauben, dem Judentum und dem Islam, da sendet Gott seine Propheten, die seinen Willen verkünden und dann wissen wir schon, wie er ist, aber allein im Christentum wird er Mensch. Das, was für diese Religion geradezu eine Gotteslästerung ist, weil sie meinen, es raubt Gott die Ehre, wenn er Mensch wird, das ist für Christen das Zentrum des Glaubens. Er sendet nicht nur seine Boten, sondern er kommt selber und er beugt sich tief hinab in alles, was menschlich ist. Er ist sich nicht zu schade. Das besingt Gerd Herstegen mit der 4. und 5. Strophe. Ich lade ein, dass wir sie jetzt miteinander singen, Strophe 4 und 5 des Liedes.
Ist im Fleische, wer kann dies Geheimnis verstehen? Hier ist die Pforte des Lebens nun offen zu sehen. Geht hinein, eins mit den Kindern zu sein, die ihr zum Vater wollt gehen. Denn höchster auch meiner noch wollen gedenken. Du willst dich selber dein Herz der Liebe mir schenken. Soll's nicht mein Sinn innigst sich freuen darin und sich in Demut versenken.
Gott ist im Fleische, das ist die Weihnachtsbotschaft. Fleisch meint hier die hinfällige Kreatur, so drücke ich es mal aus. Er teilt mit uns Menschen unser ganz normales, manchmal schönes, manchmal aber auch zerbrechliches, hinfälliges, alltägliches Leben in Jesus. Wir hören es nicht zum ersten Mal, aber gehen wir dem innerlich wieder nach. Gott hat in Jesus alles gespürt an seinem eigenen Leib. Die Freude über einen warmen Ofen nach einem kalten Tag, den Genuss eines leckeren Essens und eines guten Weines, das Lachen mit Freunden und in der Familie, das Feiern. Aber auch Magenschmerzen. Genervt zu sein von mindestens 6 weiteren jüngeren Geschwistern. Von denen wissen wir sogar die Namen, zumindest von den Jungs, die jünger waren als er. Übermüdet zu sein, Hunger zu haben, später nicht verstanden zu werden in der eigenen Familie, verlassen zu werden von seinen besten Freunden. Am Ende seines Lebens heißt es von Jesus, sie verließen ihn alle, denen er Freund war. Und schließlich, was es heißt, zu sterben und bei ihm sogar unschuldig hingerichtet zu werden, mit den damit verbundenen Folterungen der abscheulichsten Art. Wenn ich an die Massaker dieser Tage denke und für sie bete, dann bete ich oft, Herr, du weißt es, du hast es gefühlt, erbarme dich. Wir haben einen Gott, der mitreden, ja nicht nur mitreden, sondern mitfühlen kann, wenn es um Menschsein mit all den Freuden und Schrecken, mit dem Lachen und den entsetzlichsten Abgründen und Taten des Bösen geht. Die Wundmale, das ist durchgehend bezeugt im Neuen Testament, sind noch am Auferstehungsleib. Das verwundete Lamm wird auch noch jetzt in alle Ewigkeit im Himmel angeschaut und angebetet. Deswegen bin ich unter anderem von Herzen Christ, weil wir einen Gott haben, der sich herabbeugt, der sich ins Getümmel wirft, der sich nicht zu schade ist, der nicht wartet, bis wir uns in den Himmel heraufgearbeitet haben oder meditiert oder was auch immer, sondern der herunterkommt. Wir haben, wie es der verstorbene Theologe Eberhard Jüngel in einem Wortspiel ausdrückt, einen heruntergekommenen Gott. Einen, der Mensch wurde und ja noch ist, wohlgemerkt noch ist. Denn Jesus ist und bleibt in alle Ewigkeiten Mensch und ist als Mensch Teil jetzt der Trinität. Was ist das für ein Geheimnis? Was er an seinem menschlichen Leib, in seiner menschlichen Seele gespürt hat, das bleibt. Ewiges Gedächtnis, immer gegenwärtig. Und weil er als Mensch aufgefahren ist in die Gegenwart Gottes, hat er die Macht bekommen, dass Menschen bis in die unmittelbare Gegenwart Gottes gehen dürfen. Jetzt bei jedem Gebet dürfen wir als Menschen sagen, im Namen Jesu, der Mensch geworden ist und so weiter, alles für mich getan hat, deswegen komme ich zu dir, im Namen Jesu. Nicht, weil ich so toll gebetet habe oder weiß was ich was, sondern Jesus, in deinem Namen komme ich jetzt bis in die Gegenwart des Heiligen Gottes. Und nach unserem irdischen Leben werden wir als Menschen mit Leib, Seele und Geist wie er werden, nicht wie Engel, sondern wie er. Ich bitte immer, dass mir das aufgeht. Deswegen gehört zum christlichen Glauben elementar dazu, dass wir nicht nur vor Respekt eines allmächtigen Gottes erstarren, sondern Respekt haben, wir sollen nicht vor Respekt erstarren, sondern dass wir ihn lieben, wie er uns liebt und weil er uns liebt. Und denn das ist die Sehnsucht und das Wesen der Liebe, sie möchte ankommen. Wenn Sie einen Menschen lieben, dann möchten Sie, dass diese Liebe ankommt. Das ist Liebe. Seine Liebe kommt ans Ziel, wenn sie in meinem Herzen ankommt. Dann entsteht Freude in Gott. Sogar in Gott entsteht Freude. Also jetzt hat er begriffen, ach herrlich. Der allmächtige Gott macht sich Gedanken, wie er unser Herz gewinnen kann. Er öffnet seine Herzenspforte und will sich mir schenken. Ter Stegen, du willst dich selber dein Herz der Liebe mir schenken. Verstehen Sie, mir schenken. Beide Worte sind wichtig. Mir, nicht nur dem und der, mir und schenken. Er selber will sich uns, mir und dir schenken. Dann kommt seine Liebe zum Ziel, wenn wir Gott wieder lieben, ihn persönlich, also nicht nur seine Geschenke, wie Gesundheit, Freude und langes Leben und sogar ewiges Leben, was er uns ja schenkt, sondern er möchte zuallererst Herzensgemeinschaft, Freundschaft. Du willst dich selber, dein Herze der Liebe mir schenken. Sollt nicht mein Sinn innigst sich freuen darin und sich in Demut versenken? Rhetorische Frage. Antwort, ja. Gerd Ter Stegen drückt diese Antwort, die wir geben sollen, eingeladen werden zu geben, in den Worten der Mystik aus, der mystischen Einheit. Sollt nicht mein Sinn sich innigst sich freuen darin und sich in Demut versenken. Wenn man sich in etwas versenkt, dann ist man ganz da, und doch völlig bei dem anderen. Das ist das Wesen der Versenkung. Ganz da und ganz bei dem anderen. Und das ist die Antwort der Liebe. Und Gott gegenüber geht das einher mit Demut. In der Demut geht mir dann staunend auf, hier ist ja eigentlich alles auf den Kopf gestellt. Gott wird Mensch und bittet. Und ich, der Sünder, dieser Mensch, dem Gott oft so egal ist, ich werde gebeten. Was passiert denn hier? In Demut geht mir dann unter anderem vermutlich noch viel mehr auf, was einer so ausdrückte, mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der ich erwarte, dass Gott immer Zeit für mich hat, habe ich keine Zeit für ihn. Und trotz dieser oft tief sitzenden Gleichgültigkeit oder Gedankenlosigkeit unseres dem ewigen Gott völlig unangemessenen Verhaltens, bleibt er doch in Liebe uns zugewandt. Ja, ich weiß, und er wirbt weiter. Und das bewegt Gerd Ter Stegen in den folgenden zwei Strophen zur Hingabe an diesen Gott. Dann ist sozusagen jetzt sein Herz gewonnen. Schweigend anbetend, versenken. König der Ehren, aus Liebe geworden zum Kinde, dem ich auch wieder mein Herz in Liebe verbinde, in Liebe. Du sollst es sein, den ich erwähle allein, ewig entsag ich der Sünde. Jetzt erwähle ich ihn. Ich entsage der Sünde, die Sünde ist ja in der Tiefe ein Vorbeigehen oder ein Selbstverständlichnehmen an der Liebe oder der Liebe. Und stattdessen bittet er in der 7. Strophe, dass Gott, der treue Immanuel, so nennt er ihn dann, Gott mit uns heißt Immanuel, dass dieser Gott in mir geboren werde. Dass also, wenn jemand geboren ist, dann ist die Beziehung bleibend. Dann lebt er in mir. Treuer Immanuel, werd auch in mir nun geboren. Komm doch, mein Heiland, denn ohne dich bin ich verloren. Ja, wie heimatlos sind wir Menschen ohne ihn. Wohne in mir, nicht mal so ab und zu, mal Gast und dann Tschüssken. Nein, wohne in mir, mach mich eins, mich mit dir. Ja, das mach du, der du mich liebend erkoren. Wer Gott wirklich erkennt, in dem entsteht dieser Wunsch der Geburt Gottes im Herzen, wie es in der Sprache hier ausgedrückt wird. Und zugleich entdeckt man, ja, wie verloren. Man könnte auch sagen, wie jämmerlich oder auch, ja, heimatlos unser Leben ohne ihn ist. Wohne in mir, mach mich ganz eins mit dir, der du mich zuerst liebend erkoren. Lasst uns die Strophen 6 und 7 als unser Gebet und Antwort singen und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne bei Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.